Willkommen hier in der Chapel. Wir gehen gerade weiter mit dem Vater Unser für alle, die das vielleicht jetzt hier das erste Mal hier sind oder das zweite Mal. Wir gehen Vers für Vers durch die Bibel und haben jetzt zu Jahresanfang eigentlich nur ein paar Verse, die sich jetzt aber über 2 Monate hinziehen, nämlich das Vater Unser. Und da steckt so viel drin. Und wir haben das uns ja bereits schon angeschaut, dass das ein ganz, ganz starkes Gebet ist. Die erste Predigt, und hört das einfach nach oder schaut das nach, YouTube oder Podcast, gibt ja viele, viele Möglichkeiten. Das erste war unser Vater im Himmel. Und das ist eigentlich der Standard. Wenn wir das nicht verstanden haben, dann kommen wir überhaupt nicht richtig zurecht in unserem Leben als Christ, dass Gott dein liebender Vater ist. Es gibt nichts Größeres. Das ist das Beste und das Schönste, was es überhaupt gibt, das zu erfahren. Oder geheiligt werde dein Name. Er verbirgt sich da mit seinem Namen. Nicht nur mit dem Namen Vater, sondern es gibt so viele Gottesnamen, die seine Eigenschaften zeigen, die dafür da sind, dass wir hier in diesem Leben zurechtkommen und dass wir ihn ehren können. Ja, dein Name werde geheiligt, dass Gott geehrt wird. Und dann haben wir letztes Mal uns angeschaut, dein Wille geschehe, und dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und wir haben gesehen, wie gut das ist, wie wichtig das ist, dass wir nicht immer unser Ding machen, sondern dass das passiert, was er will. Ja, und der Himmel ist Himmel, weil im Himmel Gottes Willen geschieht. Ja, wir haben das ausführlich uns angeschaut, auch das dürft ihr nachschauen. Und heute gibt es den auch wieder nur einen Vers und der hat so viel Power. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und ganz ehrlich, das war so der, wo ich gedacht habe, naja, das wird so ein bisschen das Schwächste. Ja, so im Vorfeld, als ich das so mir alles angeschaut habe, ja, da habe ich so gedacht, naja, okay, was will man dazu groß sagen? Aber genau wie jeder einzelne andere Satz liegt so viel Kraft da drin. Vielleicht störst du dich ein bisschen an dem Wort Brot, wenn du auch so ein Low-Carber bist, ab und zu mal eine Low-Carber, ja, ihr wisst, wovon ich rede, dann betest du nicht unser tägliches Brot, gib uns heute. Dann sagst du, und hilf mir, das zu vermeiden, das tägliche Brot, weil das darfst du nämlich eigentlich gar nicht essen, wenn du eine Low-Carb-Diät machst. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Sondern damals, eigentlich auch noch heute, zählte Brot zu dem Grundnahrungsmittel. Aber nicht nur das, sondern mit Brot brachte man auch die Grundversorgung zum Ausdruck. Ja, da gibt es auch viele Stellen in der Bibel, die zeigen das. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ein paar Sätze später erklärt auch Jesus das eigentlich. Er sagt, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Oder dein Vater kennt alle deine Bedürfnisse. Das kommt später. Es geht also um Bedürfnisse, um Grundbedürfnisse. Man könnte auch das so formulieren, sei dir bewusst, dass alles, was du benötigst, von Gott kommt. Oder sei dir bewusst, dass nur er alle deine Bedürfnisse stillen kann. Das ist so die Zusammenfassung von diesem Satz. Und da steckt so viel drin. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Jesus formuliert das ganz schön in Matthäus Kapitel 6, Vers 28. Da sagt er, genau, Vers 28, warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und sie spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie er das, wird er das nicht viel mehr auch euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit sollen wir uns kleiden. Denn nach allen den Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr alles benötigt. Oder euer himmlischer Vater weiß, was ihr alles benötigt. Und da ist der himmlische Vater wieder. Dein himmlischer Vater, der ist mehr, als dein irdischer Vater überhaupt tun kann. Der ist mehr, als irgendeine Person, die dich lieb hat oder die dich umsorgt, tun kann. Ganz gut ausgedrückt, ich weiß nicht, ob euch das auf die Nerven geht, wenn ich euch wieder die Maslow'sche Bedürfnispyramide an die Wand werfe. Ihr lacht schon, wahrscheinlich schon, aber das macht nichts. Das ist halt eben wichtig, Standard, ja. Maslow hat mal das entworfen. Er hat es nicht erfunden, sondern das ist einfach so. Es gibt Grundbedürfnisse und es gibt viele Bedürfnisse. Ja, da gibt es die psychologischen, die Sicherheit, die sozialen, die Geltung und bis hin zur sogenannten Selbstverwirklichung. Das ist gesetzt. Ja, wenn man das alles so studiert, dann hört man das immer wieder. Das sind so die Bedürfnisse, die so hingestellt werden, die sind in einem Menschen drin. Ich will das jetzt nicht kommentieren. Da gibt es schon einiges Richtiges drin, aber grundsätzlich, wenn man das mal sieht, kann man sagen, Herr, du kennst alle meine Bedürfnisse und darum kümmere du dich darum. Und zwar nicht irgendwann, sondern heute. Heute. Und darum steht da dieser Satz da, unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, das steht zweimal drin, steht einmal täglich und heute. Um zu sagen, Gott knallt uns nicht einfach irgend so ein Ding dahin, für alle Zeiten, so jetzt mach, ja, Deismus, Uhrmacher Gott, sondern Gott, den brauchen wir jeden Tag neu. Aber in Verbindung mit dem Satz vorher hieß es, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Denn das hält dich in der Balance. Ja, sonst sind wir hier voll in dem Egoismus-Ding drin. Okay, ich mich meiner mir, was brauche ich denn, was will ich denn? Das brauche ich und dieses brauche ich. Das ist die Balance. Und deswegen ist die Predigt von letzter Woche so wichtig. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das haben wir ganz ausführlich uns angeschaut. Das mit den Bedürfnissen ist ja an sich ein bisschen heißes Eisen. Ich habe euch mal zwei Stichworte mitgebracht. Bedürfnisse und Prioritäten. Grundsätzlich hat ja Gott Bedürfnisse in uns hineingelegt. Ja, wir haben ja eben diese Pyramide gesehen, aber vielleicht können wir das ein bisschen mal interaktiv machen. Ruf doch mal rein, was es also für Bedürfnisse gibt. Mal ganz laut. Was hast du denn heute jetzt gerade für ein Bedürfnis? Ich habe das Bedürfnis, ich muss mal was trinken. Was gibt es denn für Bedürfnisse? Schlafen, hoffentlich jetzt nicht gerade heute Morgen. Ruhe, Bewegung, Liebe. Was, Handy war das? Hunger. Und so weiter. Ich hoffe, das erste Bedürfnis, das ist jetzt nicht hier überwiegend mit dem Schlafen, ja, oder Ruhen. Das bietet sich ja eigentlich recht gut hier an, aber ja, es gibt halt eben ganz, ganz viel. Das ist auch völlig in Ordnung, das ist ganz normal, ist in uns hineingelegt, ist auch von Gott in uns hineingelegt, diese Geschichten. Aber die Gefahr ist, dass du von deinen Bedürfnissen gesteuert wirst. Ja? Also, der Bereich, in dem du den größten Mangel empfindest, das ist eine Faustformel. Der Bereich, in dem du den größten Mangel empfindest, wird den größten Teil in deinem Leben einnehmen. Okay? Der Bereich, in dem du den größten Mangel empfindest, wird den größten Teil deines Lebens einnehmen. Ein Beispiel. Wenn dich zum Beispiel das Bedürfnis nach Liebe umtreibt, wirst du alles tun für die Beziehung, die dir wichtig ist. Wo du am meisten Liebe von erhoffst. Oder wenn dich das Bedürfnis nach Sicherheit plagt, wirst du vermutlich sehr viel für Geld und für Gesundheit investieren. Wenn dich das Bedürfnis nach Wert und Bedeutung beschäftigt, wirst du alles für Karriere, für Erfolg oder vielleicht auch für dein Aussehen tun. Und wenn dein Bedürfnis ist, dich gut zu fühlen, einfach nur gut zu fühlen, ja, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber dann wird es viele Kanäle geben, wo du Dinge zulässt und tust, die dir vielleicht letztendlich schaden werden, weil deine obere Maxime ist, ich will, dass es mir gut tut. Und wir sind ja hier, kommen wir hier zusammen als Menschen, die Gott lieb haben, auch da. Wenn dein Bedürfnis ist, es Gott recht zu machen, ist ja an sich super, oder? Dann wirst du dich für seine Werte, für sein Wort einsetzen. Aber es kann sein, dass du unter Umständen hart wärst gegen Menschen. Das ist eine steile Ansage, ja. Aber wenn du mal neu die Evangelien liest, mit wem hat Jesus sich am meisten rumgeschlagen? Das waren die Leute, die immer das Wort zitiert haben. Und Jesus wurde hingestellt, der hat sich von Prostituierten die Füße küssen lassen und er war bei Steuernbetrügen, der hat rauschende Feste gefeiert, so haben sie ihm wenigstens nachgesagt, am heiligen Sabbat Ähren gerauft am Feld und so weiter. Also, selbst da kann es sein, dass das eine Schieflage bekommt und dass dieses Bedürfnis so stark ist, dass das wiederum schadet. Ich gehe da gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Also das heißt, durch Priorisieren deiner Bedürfnisse kann es sein, dass du andere Dinge vernachlässigst. Ja, zum Beispiel die seelische Gesundheit, wenn du nur in deine Karriere investierst. Oder wichtige Beziehungen, wenn du nur auf bestimmte Personen fixiert bist. Oder ein gutes Miteinander, wenn es dir nur um dich und um deine Ziele geht. Oder sogar deine eigene Integrität, wenn du dich einfach nur gut fühlen willst. Und da kann die Integrität auf der Strecke bleiben. Es gibt ja so den Titanic-Mythos. Die Titanic galt als unsinkbar. Das Problem war, dass man gesagt hat, naja, okay, selbst wenn wir einen Eisberg rammen, Loch, was macht das? Es gibt ja viele Kammern, dann läuft das eine Loch halt voll und dann geht es weiter. Ja, unsinkbar. Aber wisst ihr was? Ein Loch im Boot ist ein Loch im Boot. Das mussten manche feststellen. Unsinkbar ist gar nichts. Und da hilft es auch nicht, wenn die Bodka-Bälle spielt, näher mein Gott zu dir. Die sind alle mit untergegangen. Schon makaber, oder? Ich habe mir überlegt, wo gab es bei mir Bereiche? Ich habe bei mir zwei Bereiche gesehen. Das eine war der Bereich Geld. Zwischen 22 und 40, also vor 2 Jahren, nein, schon ein bisschen länger her, lebten wir vorwiegend von Spenden. Spenderkreis und so weiter. Wir waren eine Familie mit 2 kleinen Kindern. Also eigentlich ziemlich heftig. Und trotzdem war mein Bedürfnis natürlich da auch nach Sicherheit. Also war der Lebensstil Sparsamkeit, so habe ich es wenigstens formuliert. Aber besonders zum Beispiel Sarah musste unter dieser Sparsamkeit leiden. Denn diese Sparsamkeit hat sich manchmal in Geiz entwickelt, wenn ihr wisst, was ich meine. Das Verrückte war, es war eigentlich völlig unbegründet. Gott hat uns durchgetragen in dieser Zeit. Ich denke manchmal, wir haben jetzt uns nochmal unterhalten. In dieser Zeit, hey, Gott hat uns so viel beschenkt mit so vielen Sachen. Wir konnten die Kinder großziehen, wir konnten Windeln kaufen, ja. Und ihr wisst, was Windeln kosten und alles. Ja, wir konnten sogar Urlaub machen. Ein anderer Bereich war bei mir die Religiosität. Ich habe das ja öfters hier schon angesprochen. Mein Bedürfnis war immer, ich will Gott gefallen. Das ist ja gut. Und ein Leitding war für mich, auch das ist in sich nicht schlecht, ja. Da gab es mal einen ganz großen Gottesmann, der stand vor einem Gemälde, da hing Jesus am Kreuz und darunter stand, das tat ich für dich, was tust du für mich? Das war so mein Inspirator und das ist richtig eine steile Aussage und ich finde das auch von der Bedeutung her gut. Aber ich habe das irgendwo umgedreht. Gott, was muss ich alles tun, um es dir gerecht zu machen? Ich habe das Beispiel auch mal gebracht mit dem Gleichnis der Talente und so weiter. Und das hat mich in einen wahnsinnigen Druck reingebracht. Darum war die Priorität auf dem Dienen. Hey, bis 29, ich habe das mal recherchiert, zwischen meinem 17., wo es bei mir richtig geknallt hat, also richtig reingehauen hat, Beziehung zu Jesus, zwischen meinem 17. und 29. Lebensjahr habe ich keinen Urlaub gemacht. Wenn, dann ein Missionseinsatz. Aber kein Urlaub. Nun, als junger Mensch brauchst du auch nicht so viel Urlaub zu machen, ja? Ich will auch hier kein Plädoyer halten für Urlaub und gegen Missionseinsätze. Ey, ich sagte, Missionseinsätze ist der Hammer. Besser wie jeder Urlaub. Aber wenn das zu einer Philosophie wird, wenn da ein Druck dahinter steht, ja, bestimmen meine Bedürfnisse meine Prioritäten. Und da war was falsch gewesen.
Also, solange unsere Bedürfnisse die Prioritäten bestimmen, stehen wir immer in der Gefahr, an irgendeiner Stelle vor einem Scherbenhaufen zu stehen. Nochmal. Solange unsere Bedürfnisse die Prioritäten bestimmen, stehen wir immer in der Gefahr, an irgendeiner Stelle vor einem Scherbenhaufen zu stehen. Können das nachvollziehen? Und vielleicht, während ich hier heute vorne stehe, überleg mal, was sind deine Bedürfnisse und wo sind diese Bedürfnisse so stark, dass vielleicht das eine oder andere hinten runterfällt? Oder wo hast du das schon erlebt, dass du in einer Beziehung oder wie auch immer, vielleicht persönlich, vielleicht in einer Beziehung auch mit Gott vor einem Scherbenhaufen standest, weil du eine falsche Priorität gehabt hast. Krasser ausgedrückt, da gibt es einen Vers, der ist eigentlich ein Standard für das, was uns umgibt. Da heißt es im 1. Johannes 2, Vers 15, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Achtung, hier geht es nicht darum, die Menschen oder das Leben nicht zu leben. Hier geht es um die falschen Prioritäten aufgrund deiner Bedürfnisse. Und das führt nämlich dorthin, dass du dein Ding machst. Und da steckt eine Gefahr drin. Und dann haben wir hier diese Spitzen, die hier genannt werden. Denn alles, was in der Welt ist, jetzt werden diese drei Bereiche genannt. Ich definiere sie auch gerade. Erster Bereich, die Begierde des Fleisches. Das ist der ganze Bereich Sex, Leidenschaft, Befriedigung. Dann die Lust der Augen, das ist Besitz, was zu Gier, zur Habsucht führt. Und dann der Hochmut des Lebens, Position, Egoismus. All das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Nochmal, das ist, bitte hört genau hin. Es geht nicht darum, dass Besitz oder Position oder auch Sex grundsätzlich schlecht ist. Das ist nicht so. Gott hat uns in diese Welt reingestellt und das hat seinen Platz. Ja? Also bitte versteht mich hier falsch. Aber in diesem versteht mich nicht falsch. Ihr passt auf. Aber diese drei Bereiche, Sex, Macht, Geld oder Lust, Gier, Egoismus oder die Amis sagen Passion, Possession, Position. Ach, im Englischen reimt sich das irgendwie immer alles so. Ja. Die sind eine Gefahr, sind Bereiche, die können meine oder deine Bedürfnisse in eine bestimmte Richtung steuern, die schwierig sind. Und es gibt eigentlich nur ein Gegengift dazu und das Gegengift nennt Johannes einen Vers weiter. Da heißt es im 1. Johannes 2, Vers 17, die Welt vergeht mit ihrer Begierde. Also Leute, das, was du eben gesehen hast, vorhin haben wir davon gesprochen, Scherbenhaufen. Ja? Dann heißt es aber weiter, wer aber Gottes Willen tut, jetzt kommt Gottes Willen wieder ins Spiel, bleibt in Ewigkeit. Erinner dich, ja, letzte Woche, dein Reich komme, dein Wille geschehe und jetzt heute und unser tägliches Brot gib uns heute. Oder anders ausgedrückt, in Matthäus 6, Vers 32, das könnt ihr auch gerne mal aufschlagen. Da steht dein, ich mach's mal persönlich, da steht euer, ich mach's mal persönlich, dein himmlischer Vater weiß, was du alles benötigst. Also, erkennt deine Bedürfnisse. Darum trachte viel mehr als bisher zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch, also dies, alles, was ihr bedürft, hinzugefügt werden. So, und wenn du betest, unser tägliches Brot gib uns heute, dann trittst du deine Bedürfnisse an ihn ab. Das ist der Schlüssel da drin. Deswegen ist das ein Power-Statement. Und wenn du das jeden Tag sagst, jeden Tag, Gott, unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann definierst du das. Dann gehst du auf diese Bedürfnisse und leg ihm alles hin. Bring ihm alles. Da setzt du plötzlich eine neue Priorität ein. Du unterstellst ihm alles. Und dann kann etwas passieren, ja. Ich wiederhole nochmal von eben, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Also nicht meine Bedürfnisse sollen mich leiden und treiben. Und dann geschieht nämlich das Gegenteil von dem, was wir eben gelesen haben. Wir haben eben gelesen, wenn jemand die Welt nicht liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Dann passiert das Gegenteil. Du bist mein liebender Vater. Mein Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden. Unser tägliches Brot oder mein tägliches Brot, meine Bedürfnisse still du. Was machst du dann? Dann priorisierst du. Dann ist der Vater zuerst. Du liebst den Vater. Und wenn es hier heißt, im Gegensatz dazu, wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm, dann heißt es genauso gut im Umkehrschluss, wenn du den Vater liebst von ganzem Herzen, wenn du ihn priorisierst, wenn du das auf das vorne stellst, dann wird er dich versorgen. Und dann kommen wir wieder zu der Predigt von letzter Woche. Wie im Himmel, so auf Erden. Und du wirst erleben, dass er seinen Willen in deinem Leben umsetzt. Und was haben wir in Römer 12, Vers 2 gelesen? Wie ist sein Wille? Der ist gut, der ist wohlgefällig und vollkommen. Das ist der Schlüssel. Könnt ihr meine Gedanken nachvollziehen? Ja oder nein? Gut. Sonst hört euch das einfach nochmal an und im Hauskreis sprecht ihr sowieso nochmal darüber, da schicke ich immer die Unterlagen nochmal zu. Genau. So, und jetzt fragst du dich aber, wie mache ich das? Und dafür gibt er dir Kraft. Dir und mir. Und wie liebe ich Luther 1912? Zumindest bei dem Vers. In Epheser 5, Vers 18 steht, saufet euch nicht voll Wein. Ja, das ist Luthersprache. Daraus ein unordentlich Wesen folgt, sondern werdet voll Geistes. Ich finde den Vers so super gut, weil wir kennen das ja, wenn man sich voll laufen lässt. Ja? Und da gibt es ja viel, mit dem man sich voll laufen lässt. Und er bringt so richtig auf den Punkt, saufet euch nicht voll Wein. Das ist jetzt nicht ein Vers für Alkoholverbot. Hier geht es um was anderes. Hier geht es nur davon, diese Gegenüberstellung zu sehen. Hey, wir tanken so oft, wir nehmen alles, was wir kriegen können, weil wir meinen, das ist gut für uns. Ich habe vorhin davon gesprochen, Hauptsache gut fühlen. Was kann ich noch mitnehmen? Wo gibt es ein neues Angebot? Was kann ich hier noch tun? Und so weiter. Und die Gegenüberstellung ist, es gibt einen anderen Weg, wie deine Bedürfnisse gestillt werden. Nicht haben, ich habe jetzt Hunger, ich muss jetzt essen, ich habe jetzt das, ich muss das bekommen, ich habe Sehnsucht nach Liebe, also hole ich mir die irgendwo, sondern diese Gegenüberstellung ist, du musst nicht mehr kämpfen und saufen und alles Mögliche tun, nur damit deine vermeintlichen Bedürfnisse gestillt werden, sondern werdet voller Geist. Das heißt, ich richte mich aus zum Vater, mein Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Ich wende mich an dich. Und deswegen hat der Vater seinen Sohn Jesus in die Welt gesandt, um uns zu erlösen. Und dieser Jesus, Gott in Jesus, sagt, habt keine Angst, wenn ich wieder gehe. Wenn ich gehe, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und dann werdet ihr leben können oder ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet Zeugen sein. Ihr werdet das leben, was ich euch gezeigt habe, gegeben habe. Und das ist etwas, was du jeden Tag erbitten kannst in diesem Gebet. Heiliger Geist, erfülle mich. Die Bibel redet auch von einem Taufen im Heiligen Geist, ein Eintauchen. Das ist dann, wenn du das allererste Mal erlebst. Das ist besonders bei Menschen, die aus christlichem Hintergrund kommen, sage ich mal, wo es eher um die nüchterne, ja, die Wahrheit des Wortes Gottes ging, was ja auch wichtig ist, aber wo das andere ein bisschen hinten runtergefallen ist und wo du in so ein religiöses Ding reingekommen bist. Und wenn du dann das erste Mal die Erfahrung machst, ich brauche dich, deine Kraft, und du erlebst das allererste Mal, bei mir war das wirklich im Alter mit 17 Jahren, das war die Taufe im Heiligen Geist. Du sagst, ich habe dann gebetet, Jesus, ich möchte dich ganz haben. Und da ist was passiert. Aber du kannst es auch direkt verbalisieren und sagen, Heiliger Geist, ich möchte deine Fülle haben. Ich möchte eingetaucht werden in den Heiligen Geist. Taufe im Heiligen Geist. Und ich frage mal so, hast du das schon erlebt? Ich kann auch gleich einfach mal dafür beten, einfach zu sagen, Heiliger Geist, ich möchte in dir hineingetaucht. Taufen heißt ja untertauchen, komplett rein. Weil, Zacharia 4, Vers 6, es kann nicht durch deine eigene Kraft umgesetzt werden. Es geschieht nicht durch Heer oder durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Ich kann es doch gar nicht. Ich lebe ja auch in dieser Welt, ich habe auch die Bedürfnisse. Alles da, aber die Ausrichtung ist richtig. Und dann steuert, klar, das ist vielleicht jetzt auch Idealfall, aber darauf richte ich mich aus. Und dann steuert der Heilige Geist meine Bedürfnisse. Und nehmen wir das nur mal im Blick auf diese drei Punkte von vorhin. Sex macht Geld. Das Gegengift, das haben wir uns gerade eben angeschaut. Man könnte auch sagen, ja, Gift ist ja immer flüssig. Ja, sauft euch nicht mit Wein voll, werdet voller Geist. Der Heilige Geist, die Salbung des Geistes kommt auf dich. Und dann schau mal, wenn du nicht mehr von deiner Lust gesteuert bist, sondern integer bist. Genau wie jetzt du hier sitzt. Wir sitzen ja hier alle, hey, da würde Reder sagen, boah, die sind alle so heilig. Die sitzen am Sonntagmorgen da, lauschen dem Wort Gottes und beten Gott an. Aber dann kann ich, so wie ich hier bin, auch zu Hause hinter dem PC sein oder unter der Bettdecke. Versteht ihr? Das ist das Integrität, ist, dass ich überall, wo ich bin, transparent bin, gleichzeitig aber natürlich auch in der Gemeinde und im Hauskreis sagen kann, das macht mir Mühe. Hier habe ich versagt. Also das ist Integrität. Das ist auch eine Kultur, die wir versuchen wollen, Fabian hat es vorhin angesprochen, die wir versuchen wollen, mehr und mehr reinzulegen, weil das Dilemma von der Gemeinde Jesu heute und durch alle Zeiten ist genau das, dass wir auch in den Augen der Welt, gelten wir als hier, das sind die Mega-Frommen, die laufen dann sonntags in die Kirche und haben hier noch was und dort noch was, aber die sind doch genauso. Und dann erleben wir ja auch teilweise Zusammenbrüche, Zerwürfnisse und alles Mögliche. Und dass Menschen von außen sagen, was unterscheidet euch denn? Integrität, da können wir hinkommen. Und Integrität bedeutet auch Freundschaften, auf die du dich verlassen kannst. Echte Freunde sind doch das, wenn wir zusammenstehen und du weißt von dem anderen, was er tut und wie er denkt. Und dass er dich nicht übers Ohr haut, oder? Und das, denke ich, ist was, was wir einüben können. Oder im Blick auf das andere. Du wirst nicht vom Geltungsdrang mehr getrieben, sondern du kannst demütig sein. Ich muss nicht Macht immer der Erste vorne sein, sondern ich kann mich zurücknehmen. Weil der Heilige Geist mich steuert. Und ich weiß auch, dass Gott all das Gute für mich bereitet hat. Bedürfnispyramide. Er sorgt für mich. Ich muss nicht kämpfen. Und dann kann ich auch mal zurücktreten. Auch in der Firma vielleicht. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, ja, wenn ein anderer dir den Weg abschneidet. Das heißt nicht, dass du nicht auch einfach sagen kannst, das ist Unrecht. Das gehört auch zur Integrität dazu. Aber sich auch mal zurücknehmen zu können. Übrigens, Demut ist nicht, wenn du deine Stärken leugnest, sondern wenn du ehrlich zu deinen Schwächen stehst. Ich sag's nochmal. Demut ist nicht, wenn du deine Stärken leugnest, sondern wenn du ehrlich zu deinen Schwächen stehst. Oder das Thema Geiz. Du wirst nicht mehr vom Geiz oder der Habsucht gesteuert, sondern du kannst großzügig sein. Das war übrigens ein Schlüssel gewesen, den Gott mir damals gezeigt hat. Und wisst ihr, wo das ganz, ganz gut auch wirkt? Beim Zehnten. Beim Zehnten. Wenn du 10%, das machen wir uns mal ganz praktisch, wenn du 10% deines Einkommens am Ersten in das Reich Gottes gibst, besonders dann, wenn es dir finanziell schlecht geht. Und du wirst erleben, wie Gott dich segnet. Das ist so. Du hast vielleicht nur 50 Euro, Taschengeld im Monat und du gibst 5 Euro ins Reich Gottes. Und du erlebst, wisst ihr, Gott braucht doch dein Geld nicht. Das geht nicht darum, dass Gott sagt, ich will auch mindestens 10%. Gott gehört sowieso alles. Es ist nur, dass er uns damit beibringt, unsere Prioritäten wieder richtig zu setzen. Trachte zuerst nach Gottes Reich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und jetzt sage ich, Gott, du hast mir so viel gegeben. Ich gebe dir etwas, ja, davon zurück. Großzügigkeit. Und vor allem, du liebst Gott und dienst ihm an erster Stelle. Und das können wir dann hier einüben in der Gemeinde. Ich lese übrigens gerade im Moment in meiner Zeit mit Gott die Sprüche. Das sind ja so viele Verse drin und so viele Sätze drin, da wechselt ja ständig das Thema, habt ihr das auch schon gemerkt. Aber da steckt so ein Haufen drin und ich höre das meistens mit Hörbibel und als ich das jetzt gehört habe, kam mir plötzlich, das ist Reich Gotteskultur. Ja, halt das mal gegen, das ist einmal die Weltkultur, also jetzt Weltkultur nicht, versteht ihr, nicht Kultur im Sinn von Kunst oder so, aber das, was um uns herum passiert, da geht es viel um Egoismus und auf der anderen Seite geht es um die Reich-Gottes-Kultur. Und lasst es einfach mal auf der Zunge zergehen. Das ist das Ziel, wo auch wir hinkommen wollen als Gemeinde. Ich habe es nochmal so definiert von letzter Woche. Reich-Gottes-Kultur. Mein Wunsch ist, dass es auch Chapel-Kultur wird. Bist du dabei? Das ist echt eine coole Sache, eine gute Sache. Und da können wir natürlich noch einiges dran machen. Da gibt es ein riesengroßes Arbeitsfeld und ich bin froh, dass wir da gemeinsam auch schauen können, wie wird Gott uns dahin führen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und wir machen jetzt Folgendes, ich bitte das Worship-Team schon mal nach vorne zu kommen. Und ihr dürft schon mal im Hintergrund einfach ein bisschen, ich sage immer ganz gern, ein bisschen Harfe spielen, wie der David, ja. Weil ich glaube, das ist einfach auch, damit es auch für uns nochmal jetzt so eine Zeit wird, eine Zeit der Anbetung. Und lasst uns doch einfach mal aufstehen dazu. Es ist immer schwer, relativ schwer zu sagen von hier vorne, ist das angekommen oder nicht? Was macht das gerade bei dir? Waren manche Gedanken noch zu kompliziert, vielleicht ein bisschen zu verwirrt? Und deshalb möchte ich jetzt, dass wir in den nächsten Minuten so ein bisschen zur Ruhe kommen. Und ich möchte dich jetzt zuerst mal einladen, ein paar Momente zu verbringen. Was beschäftigt dich zurzeit? Machen wir es noch einfacher. Warum warst du eben so abgelenkt bei der Predigt? Welche Gedanken gingen dir durch den Kopf? Wenn du da noch ein bisschen Hilfe brauchst, dann habe ich dir noch mal die Pyramide aufgelegt. Und vielleicht siehst du das ein oder andere Stichwort. Und überleg dir mal, wie viel Zeit, wie viel Sorgen, wie viel Ärger dich das letzte Woche gekostet hat. Ich fand das so cool, was Debbie am Anfang gesagt hat. Bist du mit diesem ganzen riesen Sack hier reingekommen und das ist auch gut so. Wir sollen das nicht an der Garderobe abgeben. Und jetzt möchte ich dich ermutigen, den ganzen Sack an Sorgen, an Ärger, an Unverstandensein, Fragen vielleicht auch an Gott, einfach ihm jetzt mal hinzuzeigen. Vielleicht ist sogar einfach nur das Gebet, wo warst du in all dem? Wo bist du, Gott? Haben mit unseren Eltern, da gehen wir dahin, wenn das eine einigermaßen vernünftige Beziehung ist oder war. Wenn wir frustriert sind, dann sprechen wir das aus. Und jetzt dürfen wir zu dir kommen. Diesem riesen Berg mit den Dingen, die uns bewegen oder beschäftigen. Oder wo wir das nicht zusammenkriegen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und jetzt schau dir doch mal das nächste Bild an. Die Pyramide ist wieder da. Und das ist in meinen Augen so ein bisschen Zusammenfassung von dem, was ich vorhin gesagt habe, auch von diesem Satz. Unser tägliches Brot gib uns heute. Da steht am Sockel, am Fundament der Pyramide, euer himmlischer Vater weiß, was ihr alles benötigt. Darum trachtet viel mehr, ja, viel mehr wie bisher nach dem Reich Gottes. So wird euch alles, was ihr bedürft, hinzugefügt werden. Und wisst ihr, der große Unterschied zu Maslow ist, dass da oben an der Spitze nicht die Selbstverwirklichung steht. Sondern ich glaube wirklich, ganz oben, da steht Gott. Da wird Gott geehrt durch dein Leben. Und wenn Gott geehrt wird durch dein Leben, dann bist du auch da angekommen, was wirklich gut ist für dein Leben. Jetzt hör einfach lies diesen Satz nochmal durch. Der himmlische Vater, der redet jetzt zu dir und will dir das in Erinnerung rufen. Und ich möchte dir was zusprechen. Ich möchte dir drei Aussagen zusprechen, die wir auch schon mal hatten, als es um den himmlischen Vater ging. Wo dieser himmlische Vater sagt im Jesaja 54, Vers 10, Berge mögen wohl weichen und Hügel wanken. Wir wissen, das passiert selten. Das passiert dann, wenn ein Erdbeben passiert oder irgendwas. Aber normalerweise passiert das nicht. Und dann sagt er weiter, das möge passieren, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen. Hör genau hin. Meine Gnade wird nicht von dir weichen. Hebräer 12, Vers 7. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern, ein liebender Vater. Und Matthäus 7, 7. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Danke ihm einfach dafür. Leg ihm das hin. Er bietet dir jetzt neu dieses Geschenk an, das anzunehmen. Und Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir stellvertretend für meine Geschwister hier. Du weißt, was einzelne hier an Defiziten haben. Vielleicht sind es einfach nur körperliche Defizite. Das heißt nur Gesundheit. Wenn Krankheit da ist, das merkt man plötzlich, wie existenziell wichtig das ist. Und ich bitte dich, dass du kommst und dass du kommst mit deiner heilenden Kraft, dass Heilung geschehen kann. Ich glaube wirklich, dass du der Gott bist, der heute noch Krankheit heilen kann. Wenn wir das Ärzten zutrauen, wenn wir das irgendeiner Medizin zutrauen, wie viel mehr du. Und ich bitte dich, dass du jetzt kommst mit deinen heilenden Kräften, mit deiner Kraft, dass du Menschen äußerlich anrührst, da wo dieses Grundbedürfnis nicht vorhanden ist. Dass Ruhe kommt, auch für den Körper. Und ich möchte dich für die Seelen von meinen Geschwistern hier in dem Haus bitten. Du bist der, dem wir sagen können, wir können sogar zu unserer Seele sagen, meine Seele, was bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott. Und ich bitte dich, dass du jetzt in diese Seelen hineinkommst, mit deiner Kraft, mit deiner Ruhe. Wie tragisch, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo jeder Vierte schon irgendwelche Burnout-Symptome gehabt hat. Und du bist der große, wunderbare Ratgeber, der Seelsorger, der jetzt hier ist und eingreift. Und ich glaube, dass du das tust und dass du jetzt hier bist. Und ich möchte dich für diejenigen unter uns bitten, die keinen Bezug zu dir haben, weil sie gesagt haben, bis heute habe ich mein Leben selbst versucht zu bewältigen. Und du stehst hier, der gesagt hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ich rufe einfach deinen Sieg aus und das aus. Weißt du, und wenn du jetzt hier im Saal bist und du hast noch keine persönliche Entscheidung für diesen Jesus getroffen, du hast ihn noch nicht eingeladen, dann lade ihn jetzt in dein Herz ein. Das heißt im Johannes 1, Vers 12, die, die daran glauben und ihn aufnehmen, offen sind, aufnehmen, denen gibt er das Recht, die Vollmacht, Kind Gottes zu sein, denen, die in seinen Namen glauben. Lad ihn ein in dein Leben, bekenne ihm deine Schuld, deine Sünde, all das, was dich umgibt. Und er kommt in dein Leben und er macht dich neu. Halleluja. Und zum Schluss möchte ich die Kraft des Heiligen Geistes aussprechen über uns. Ich sehe diese riesen Scheune, die ist voll gefüllt mit Segen und die platzt fast auseinander. Und da sind diese Kinder außenrum oder vielleicht muss man auch sagen, Kühe fressen ja Gras oder Stroh und die sind am Verhungern. Und Gott hat diese Scheune und er möchte es ausschütten über jeden Einzelnen von uns. Und deswegen, Heiliger Geist, komm du mit deiner Kraft und erfülle du jeden Einzelnen. Und wenn du hier in diesem Raum bist, wenn du Angst hast, ich merke, hier sind einige Leute, die haben aus irgendwelchen komischen, abstrusen, theologischen Gründen Angst vor dem Heiligen Geist, dass du das ablegst. Es ist Gott. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und dass du dich dem Heiligen Geist öffnest, vielleicht das erste Mal sagen und vielleicht das bewusst auch so aussprechen. Heiliger Geist, ich möchte getauft werden in deiner Gegenwart, in deiner Kraft. Komm du jetzt. Und wie sagt der Vater, wie sagt Jesus über den Vater? Wenn ihr den Vater um den Heiligen Geist gibt, wird er euch den nicht vorenthalten. Er wird euch den jetzt geben. Und das spreche ich jetzt aus über die Gemeinde, über jeden Einzelnen. Danke, dass du hier bist. Danke, Heiliger Geist. Und ihr dürft das jetzt verarbeiten im nächsten Lied. Wir singen das nächste Lied, das Glaubensbekenntnis. Auch eigentlich ein ganz altes Bekenntnis. Und ich möchte dich herausfordern, das richtig im Glauben zu beten. Das ist nicht für irgendjemand, das ist für dich. Und dieses Glaubensbekenntnis auszusprechen. Und dann werden wir nachher noch die Krönung obendrauf geben. Wir werden gemeinsam das Abendmahl feiern.